SWR 2 aktuell.
Mit Bettina Kozana. Guten Abend. Eine gute Freundin ist bei uns zu Gast, sagt Israels Regierungschef Bennett. Wehmut schwingt mit beim Staatsbesuch von Kanzlerin Merkel. Bundespräsident Steinmeier besucht das Ahrtal, wir berichten. Und auf dem Weg zu Reformen, der Papst hat die Weltsynode der katholischen Kirche eingeläutet. Mit diesen und anderen Themen beschäftigen wir uns hier bis 20 nach 6. Bundeskanzlerin Merkel erlebt zurzeit viele letzte Momente in ihrem Amt. Gerade ist sie in Israel und dort kommt Merkel eine beeindruckende Welle der Zuneigung und des Respekts entgegen. Merkel zu Gast bei Freunden, so könnte dieser letzte Staatsbesuch in Israel überschrieben sein. Von dort berichtet Tim Aßmann.
Welcome to Israel, dear friend of Israel.
Als gute Freundin begrüßt Naftali Bennett die deutsche Kanzlerin zu Beginn des Besuchsprogramms. Von einer Ehre spricht Israels Regierungschef und dann würdigt er Merkels Engagement für die deutsch-israelischen Beziehungen, nennt sie sogar Europas moralischen Kompass. Bennett erinnert indirekt an die Rede der Kanzlerin 2008 im israelischen Parlament, als sie Israels Sicherheit zur deutschen Staatsräson erklärte. Manchmal macht ein Anführer einen großen Unterschied aus. Und ich denke, ihre Führung legte den Grundstein für Deutschlands anhaltendes Bekenntnis zu Israels Sicherheit. Das wissen wir sehr zu schätzen. Unsere Geschichte ist uns bewusst und wir schauen gemeinsam optimistisch voraus auf eine bessere Zukunft. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern, Angela Merkel beschreibt sie als eng, vielfältig und freundschaftlich und nennt das einen Glücksfall angesichts der deutschen Verantwortung für den Holocaust. Aus dieser Schuld erwächst für die aus dem Amt scheidende Kanzlerin auch weiterhin eine Verpflichtung für ihr Land. Deutschland gilt vielen Israelis als guter Partner und die Kanzlerin als verlässliche Freundin. Doch wie werden sich die Beziehungen künftig nach Merkel entwickeln? Diese Frage war bei der Pressekonferenz der Kanzlerin in Jerusalem gleich mehrfach Thema.
Wie ich schon sagte, bin ich optimistisch, dass jede deutsche Bundesregierung, auch die meiner Regierung nachfolgende, sich der Sicherheit Israels verpflichtet fühlt. Und das, denke ich, auch wird jeder Nachfolger, der dann Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland wird, so sehen.
Im Mittelpunkt beim Gespräch der Kanzlerin mit Israels Premier Bennett sowie bei der israelischen Kabinettssitzung, an der Merkel teilnahm, der Atomstreit mit dem Iran. Naftali Bennett warnte, der Iran stehe an der Schwelle zum Nuklearstaat. Das Nuklearabkommen mit dem Iran, auf Englisch JCPOA abgekürzt, lehnt Israel unverändert ab. Deutschland hofft auf eine Wiederbelebung der Vereinbarung. Angela Merkel räumte in Jerusalem aber ein, dass die Zeit knapp werde.
Ich habe das JCPOA niemals für ideal gehalten, aber immer für besser als gar keine Abmachung zu haben. Das kann man auch anders sehen. Jetzt sind wir in einer sehr schwierigen Situation, weil die neue amerikanische Administration zwar die Rückkehr in Aussicht gestellt hat, aber Tag für Tag verstreicht und der Iran keine Anzeichen macht, die Verhandlungen wieder zu beginnen.
Am Nachmittag besuchte Angela Merkel zum letzten Mal als Kanzlerin die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem und trug sich dort ins Gästebuch ein.
Jeder Besuch in Yad Vashem berührt mich aufs Neue im Innersten. Die hier dokumentierten Verbrechen gegen das jüdische Volk sind uns Deutschen immerwährende Verantwortung und Mahnung.
Weiterer Tagesordnungspunkt beim inoffiziellen Abschiedsbesuch, die Verleihung der Ehrendoktorwürde der Technion-Hochschule Haifa an die Kanzlerin. Israels Staatspräsident Herzog überraschte Merkel damit, dass ein Förderprogramm für Forscherinnen nach ihr benannt wird. In Israel, das wurde an diesem Tag überdeutlich, wird man sich gerne an die Kanzlerin Angela Merkel erinnern.
Wenn man die immensen Schäden durch die Flutkatastrophe im Ahrtal nicht selbst gesehen hat, kann man das Ausmaß vermutlich nicht begreifen. Heute ist Bundespräsident Steinmeier vor Ort. In Ahrweiler hat er sich am Nachmittag die Schäden am Ufer der Ahr zeigen lassen. Die ursprüngliche Brücke war im Unwetter zerstört worden. SWR-Reporter Johannes Baumert begleitet den Steinmeier-Besuch im Ahrtal.
Der Weg, den Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier durch den Ort Ahrweiler nimmt, zeugt noch immer von der Flut. Die Geschäfte rechts und links des Weges sind leergeräumt. Auch am Sonntag wird an manch einer Stelle noch gebohrt und gehämmert. Die Altstadt von Ahrweiler gleicht einer riesigen Baustelle. Markierungen an den Häusern zeigen noch immer, dass hier vor knapp 3 Monaten das Wasser meterhoch stand. Seit der Flutkatastrophe ist viel passiert. Die Straßen sind inzwischen wieder größtenteils freigeräumt. In Ahrweiler hat das Technische Hilfswerk provisorische Brücken aufgestellt. Auch Busse fahren wieder. Doch noch immer erinnert vieles an die Nacht im Juli, in der hier im Tal 133 Menschen ihr Leben verloren.
Das Maß der Zerstörung wird einem erst richtig klar, wenn man hier durch die Straßen einen Blick in die Häuser wirft und mit den Bewohnern spricht.
Steinmeier nimmt sich Zeit, unterhält sich mit Betroffenen, die ihre Angehörigen verloren haben, und mit Helferinnen und Helfern. Eine davon ist Tamara Segers. Vor 9 Wochen ist sie aus dem Münsterland aufgebrochen, um zu helfen. Seitdem steht sie in Ahrweiler auf dem Marktplatz und verteilt Kaffee und Kuchen. Den Besuch des Präsidenten nimmt sie positiv wahr.
Ich habe gesehen, dass wie er ankam und einfach schon versucht hat, Blickkontakt zu den Leuten aufzunehmen. Also, dass er Anteil nimmt, würde ich da auf jeden Fall sagen. So.
Der Besuch schaffe vor allem Aufmerksamkeit, sagt die Helferin. Und das sei gut.
Es braucht mehr Öffentlichkeit, auch damit einfach noch klar ist, dass auch Helfer gebraucht werden. Also das wird halt durch Politiker medienwirksam letzten Endes.
Es ist der erste Besuch von Bundespräsident Steinmeier im Ahrtal nach der Katastrophe. Aufmerksamkeit sei derzeit besonders wichtig, jetzt wo das Ahrtal wieder aus den Schlagzeilen verschwunden ist, so Steinmeier.
Und deshalb ist es so wichtig, dass wir immer wieder erinnern, Mut machen, Zuversicht geben, dass die leidgeprüften Menschen hier in der Region im Rest der Republik nicht vergessen werden.
Aus Bad Neuenahr-Ahrweiler, Johannes Baumert.
Vor gut 2 Stunden hat in Magdeburg eine Konferenz der Fraktionschefs der Unionsparteien aus Bundestag, Europaparlament und Landtagen begonnen. Gesucht wird ein Weg aus der Krise nach der Bundestagswahl. Diese Krise wird von außen und mittlerweile auch von innen zunächst mal als Personalproblem diskutiert. Für den CDU-Politiker Christian von Stetten geht das so weit, dass er dem gesamten CDU-Präsidium nahegelegt hat, zurückzutreten. Wie man Verantwortung übernehmen konsequent durchzieht, haben am Wochenende die Bundesminister Peter Altmaier und Annegret Kramp-Karrenbauer vorgemacht. Eine Bestandsaufnahme zum Zustand der Union von unserer Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel.
Einmal noch will Peter Altmaier der Erste gewesen sein.
Ich war der erste Bundespolitiker der CDU, CSU, der bereits am Montag nach der Wahl eine inhaltliche und personelle Erneuerung der Union eingefordert hat.
2 Wochen und viele Debatten später zieht Altmaier Konsequenzen. Er verzichtet auf sein Bundestagsmandat, um einen Generationswechsel zu ermöglichen. Zusammen mit Annegret Kramp-Karrenbauer.
Das ist wieder eine der Situationen, wo es eben nicht reicht, nur zu schreiben, die CDU oder die 3 Buchstaben der CDU müssten größer geschrieben werden als das Ich. Das ist eine der Situationen, wo man es dann auch tun muss.
Ein Seitenhieb auf Friedrich Merz, der genau das gesagt hatte. CDU großschreiben, ich kleinschreiben. Und während Merz noch schreibt, handeln AKK und Altmaier.
Mir blutet das Herz, wenn ich sehe, wie wenig jüngere Abgeordnete dieses Mal für die CDU-CSU in den Bundestag eingezogen sind.
Was auch daran liegt, dass die Union die Jüngeren vorwiegend auf hinteren Listenplätzen positioniert hat. Plätze, die bei dem schwachen Wahlergebnis nicht zum Zug kommen. Wer das in Zukunft ändern will, muss die Rangordnung in der Partei korrigieren. Tobias Hans, jedenfalls mit 41 Jahren jüngster Ministerpräsident der Republik, will die Union verjüngen, so wie es das Saarland vormacht.
Ich glaube, das ist sinnbildlich für die Frage, wie sich auch die Bundes-CDU jetzt verhalten muss. Wir brauchen einen Generationenwechsel, wir brauchen aber auch eine inhaltliche Neuausrichtung.
Beim Generationswechsel spielt Hans selbst durchaus eine Rolle. In der Diskussion über eine neue und vor allem junge CDU-Spitze wird sein Name immer wieder genannt. Und auch der von Daniel Günther, Ministerpräsident in Schleswig-Holstein, 48 Jahre alt. Allerdings wollen beide im nächsten Jahr eine Landtagswahl gewinnen. Ob Zeit und Kraft da reichen, um auch noch eine marode CDU zu sanieren? Günther will jedenfalls Impulse setzen. Nicht nach hinten gucken, sondern nach vorne denken, ist seine Devise.
Ich glaube, wir haben ein Riesenproblem, wenn wir als Partei so wirken, als würden wir glauben, vor 20 Jahren hatten wir die besten Zeiten. Ich glaube, eine Partei wird wieder von den Leuten auch als gestaltende Kraft ernst genommen, wenn man den Leuten mal wieder deutlich macht, wir haben den Glauben daran, dass wir in 20 Jahren unsere besten Zeiten haben werden.
Zukunftsmusik. Derzeit wird analysiert und gestritten, auch unter den Schwesterparteien CDU und CSU. Markus Söder stänkert, wann immer es geht, gegen Armin Laschet, was Friedrich Merz respektlos und rüpelhaft nennt. An Markus Söder prallt das ab. Er will vor allem die Landtagswahl in Bayern gewinnen, und zwar souverän.
Wir müssen einen Weg finden, solide und sexy zugleich zu sein, gerade für die jungen Wähler.
Der vermeintliche Umfragekönig ist nicht mehr unumstritten, selbst bei den eigenen Leuten nicht. Die junge Union Bayern will keine One-Man-Show mehr und streicht das Zugpferd Markus Söder aus ihrem Zukunftsprogramm. Das kann man durchaus als Emanzipationsversuch werten.
Schattenkanzler wird er bereits genannt. Gestern ist Sebastian Kurz als österreichischer Regierungschef abgetreten. Doch sein Comeback scheint schon in Planung zu sein. Im Moment stehen allerdings noch Korruptionsvorwürfe im Raum. Kurz und seine engsten Mitarbeiter haben demnach von geschönten Umfragen profitiert und positive Medienberichte gekauft. Die Regierungskrise in Österreich. Ein Kommentar von Clemens Fehrenkotte.
Österreichs Koalitionspartner können derangiert und tief zerstritten weitermachen. Sebastian Kurz ist erst nach massivem Druck aus den eigenen Reihen widerstrebend dem Rücktritt nachgekommen, den die Grünen als Voraussetzung für den Fortbestand der Regierungszusammenarbeit gefordert hatten. Es drohte der ÖVP, die seit über 30 Jahren ununterbrochen an Koalitionsregierungen beteiligt ist, der abrupte Machtverlust, falls Kurz im Amt geblieben wäre. Die Grünen waren fest entschlossen, zusammen mit den drei Oppositionsparteien am Dienstag auf der Sondersitzung im Parlament für den Misstrauensantrag gegen Kurz zu stimmen. Zugleich konnte die ÖVP-Spitze nicht ausschließen, dass sich unter dem Eindruck der verheerend entlarvenden Einblicke in das von der Staatsanwaltschaft unter Korruptionsverdacht gestellte System Kurz eine Regierungsmehrheit ohne die Volkspartei bilden könnte. Sebastian Kurz sprach in seiner Rücktrittsrede nicht von Rücktritt, sondern von zur Seite treten. Er bleibt auf der Bühne, hält in seiner künftigen Doppelfunktion als ÖVP und Fraktionsvorsitzender alle Fäden weiterhin in der Hand. Auch ohne den Titel Bundeskanzler dürfte er auf Seiten der Volkspartei bei allen maßgeblichen Entscheidungen das letzte Wort haben. Mit der Personalrochade von Kurz zu Schallenberg wurde der Erhalt der Koalition mit den Grünen vorübergehend gesichert. Von dem designierten Bundeskanzler und bisherigen Außenminister Alexander Schallenberg, einem loyalen, langjährigen Karrierediplomaten, der erst kürzlich der ÖVP beigetreten ist und über keine auch nur ansatzweise erkennbare Machtbasis verfügt, braucht Sebastian Kurz keine Konkurrenz zu fürchten.
Meint unser Österreich-Korrespondent Clemens Fehrenkotte. Die katholische Kirche will Veränderung. Diese Botschaft soll von der Weltsynode ausgehen. Sie wurde am Morgen mit einer Papstmesse in Rom offiziell eröffnet. Es ist ein Prozess, der in 2 Jahren Ergebnisse bringen soll. Vom Auftakt der Weltsynode berichtet Tilman Kleinjung.
Papst Franziskus hat eine klare Vorstellung davon, was diese Weltsynode nicht ist. Kein Parlament, keine Tarifverhandlung. Kein Parteitag. Ihm geht es vor allem ums Zuhören. Es ist eine langsame, vielleicht mühsame Übung, zu lernen, uns einander zuzuhören. Bischöfe, Priester, Ordensleute und Laien, alle Getauften. Und dabei künstliche und oberflächliche Antworten zu vermeiden. Der Mann, der diese mühsame Übung anleiten muss, ist der Luxemburger Kardinal Jean-Claude Hollerich. Er ist der Moderator der Weltsynode.
Es ist keine Abstimmungssynode. Es gibt keine Papiere, die durchgeboxt werden. Und meine Pflicht ist jetzt wirklich zuzuhören, genau auf das, was die Leute sagen.
Gefragt sind letztlich alle 1,3 Milliarden Katholiken weltweit. Am kommenden Wochenende soll die Weltsynode in den Diözesen fortgesetzt werden. Die feierliche Eröffnung fand heute in Rom statt, mit einer Papstmesse im Petersdom. 2 Jahre soll der Reformprozess dauern. In seiner Predigt hat Papst Franziskus deutlich gemacht, in welchem Geist er ihn gestalten will. Oft zeigt uns Gott die Wege, die wir gehen sollen, und bringt uns aus unseren müden Gewohnheiten heraus. Alles ändert sich, wenn wir zu echten Begegnungen mit ihm und untereinander fähig sind. Ohne Formalitäten, ohne Täuschung, ohne Tricks. Die deutschen Katholiken sind ja schon einen Schritt weiter als die Weltkirche und diskutieren auf ihrem synodalen Weg über ganz konkrete Reformvorschläge. Beispielsweise die Frage, welche Aufgaben und Ämter Frauen in der Kirche übernehmen können. Ein Thema, das bereits gestern auch zum Auftakt der Weltsynode zur Sprache kam, so Kardinal Jean-Claude Hollerich.
Wie die Frauen mehr Mitsprache bekommen, mehr im Mittelpunkt auch der Kirche stehen. Und das, glaube ich, ist ein sehr großes Anliegen. Es ist ja an sich eine Schande, wenn man bedenkt, dass die Frauen, die die Mehrheit in der Kirche in Europa sind, sich für eine Randgruppe vorkommen, dann stimmt etwas nicht.
Tillmann Kleinjung, Rom.